Am 6. Dezember sind zwei Sachen passiert bei mir. Also, oder was sind passiert? Und auf die möchte ich mich jetzt mal beziehen. Und zwar, das Erste, es kam ein neuer Film heraus über Maria. Der wurde im Internet auch schon ein bisschen diskutiert. Fand ich ganz interessant. Da haben sich eine Gruppe hat sich darüber aufgeregt, dass diese Hauptdarsteller Israelis sind. Die behaupten ja, Jesus und Maria wären Palästinenser. Also das fand ich irgendwo, da fiel mir dann immer so viel ein dazu. Wir haben uns den Film diese Woche mal angeguckt und ja, also der hat gute Aspekte. Ich möchte nur ermutigen, auch wenn ihr Leute habt, ich finde Filme immer eine gute Möglichkeit, um die Weihnachtszeit, wenn man mal Zeit hat, auch Leute einzuladen, die jetzt mit dem Glauben nicht so viel zu tun haben. Allerdings würde ich einen anderen Film eher empfehlen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das funktioniert hier. Geht es jetzt auch nicht? Okay. Also das ist der neue Film. Da frage ich mich, also da sind gute Sachen drin, aber es ist nicht so biblisch wirklich, muss ich sagen. Es sind einige Punkte. Ich finde es immer gut, im Film zu sehen, was stimmt überein mit dem Neuen Testament. Aber wenn ich jetzt sehr empfehlen kann, ist der hier. Der ist von 2006. Und mich hat es sehr anberührt, wie die Maria. Ich möchte gerne den Text dazu lesen, mal, wie die Maria sich auf diese Ankündigung einstellt. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein, wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Also in diesem Film, vor allem im zweiten und in beiden, kommt es ziemlich deutlich, wird es sehr plastisch. Ich finde, manchmal kann man sich es gar nicht so vorstellen, was es bedeutet hat für die Maria in ihrer Familie. Sie wird schwanger. Und keiner begreift wirklich, was da passiert. Und ich denke, als die Maria gesagt hat, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich weiß nicht, ob sie alles so erahnt hat, die Dimension dieser Hingabe, dieses Bereitseins. Aber es war ein Vertrauen, das ich sehr bewundere und für mich ein Vorbild ist auch. Das Zweite, was im 6. Dezember war, ist, dass wir zusammen, wir lesen, wenn wir Zeit haben, morgens immer wieder mal so einen Impuls, einen geistlichen. Und an dem Morgen ging es um den Vers, also das ist von Reinhold Rute, finde ich manchmal sehr inspirierend. Da ging es um den Vers in Matthäus 16, Vers 24. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer zu mir gehören will, darf sich nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Am besten nehmen wir den nächsten Vers noch mit dazu. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, wird es für immer gewinnen. Dazu gibt es auch noch einen ganz passenden Vers, der es noch ein bisschen ergänzt in Matthäus, im Johannesevangelium. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Nicht mehr im Mittelpunkt stehen, Selbstverleugnung, mein Kreuz auf sich nehmen, mein Leben verlieren, mein Leben aufgeben. Das sind heutzutage, das ist also in unserer Gesellschaft ziemlich anstößig, zumindest unpopulär. Für uns, wenn wir das lesen, ist das irgendwie, ja, wissen wir, klar, machen wir. Aber die Frage ist, wie sieht es wirklich bei mir aus damit? Reinhold Rude schreibt dazu: Nachfolge, also das, was wir jetzt gesehen haben hier, ist kein erholsamer Waldspaziergang, aber auch keine Selbstquälerei. Von anderer Stelle ergänze ich noch, es ist aber auch keine rigorose Askese und auch keine Geringschätzung meiner selbst, wie das oft auch in christlichen Kreisen missverstanden wird. Der Adressat von diesen Versen im Neuen Testament, an den Jesus hier spricht, das sind die Jünger, die 3 Jahre hautnah mit ihm unterwegs waren. Es waren keine Theologen, keine geistlich gereiften Männer. Es waren junge Männer mit Stärken, aber auch vielen Baustellen. Und deshalb gefällt mir auch diese Serie The Chosen so gut, weil da so gezeigt wird, wie die Jünger miteinander umgehen, die Beziehung zu ihnen untereinander. Es war so eine ehrliche Darstellung, natürlich auch gefärbt kulturell, aber irgendwie man merkt so richtig, da kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Die Frage ist, kenne ich meine Baustellen, kenne ich meine Stärken? Selbstverleugnung heißt ja auch, dass ich mich selbst kenne. Und erst wenn ich mich selber kenne, kann ich mich auch im Mittelpunkt nehmen. Derek Prince, das ist ein bekannter britischer christlicher Lehrer, der schon verstorben ist, der hat mir gesagt, über die größten Probleme, die er in christlichen Gemeinden sieht, auch besonders bei Leitern, ist übertriebener Ehrgeiz, Stolz und Selbstbezogenheit. Bei mir selbst erkenne ich das auch. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Also wir haben halt total unterschiedliches Tempo. Also es ist echt krass. Also ich bin ziemlich ungeduldig manchmal und das ist manchmal nicht so einfach. Und dann, wenn es zum Konflikt kommt, bin ich auch einer der, und das habe ich von meinem Vater aus so ein Stück weit geerbt, ziehe ich mich zurück und bin stur. Also es ist sehr gut, mal die Herkunftsfamilie anzubeleuchten. Wir machen ja gerade auch so eine Beraterausbildung. Und es ist sehr gut zu sehen, was jeder von uns auch mitbringt aus seiner Herkunftsfamilie an Baustellen. Und das auch vor Jesus auszubreiten oder daran zu arbeiten. Das ist Arbeit, das geht nicht von selbst. Also das sind für mich echte Lernfelder. Maria Brean, die ich auch sehr schätze, die hat schon lange vor, die ist auch eine Missionarin in Afrika, ist unglaublich, was Gott mit der macht auch. Die hat gesagt, seit langem, die wollte schon immer mal ein Buch mit dem Titel schreiben: Ich, mich, meiner, mir, Herr Jesus segne diese 4. Weil sie merkt einfach, das Ego ist bei uns ein Riesenproblem. Ja. Sie hat ein anderes Buch geschrieben schon, das heißt Lola Gola. Also das heißt loslassen, Gott lassen. Es geht in die gleiche Richtung. Also dass wir einfach das übergeben, dass wir nimmer im Mittelpunkt stehen, das ist der Schlüssel. Nicht mehr an meinem Leben klammern, nicht mehr mich nur um mich selber kreisen. Wir haben heute den 4. Advent. Advent steht ja für Ankunft. Ich habe mal so 4 Ankünfte nochmal mir überlegt, die für uns wichtig sind, für jeden von uns. Die erste Ankunft ist die Geburt von Jesus. Eigentlich die wichtigste Geburt aller Zeiten. Völlig unspektakulär. Also, außer für die Hirten. Die Hirten auf dem Feld, die haben wirklich was erlebt. Aber sonst im Stall, es war leise, unscheinbar und ärmlich. Gott macht sich arm für uns. Er hätte auch ganz anders auftreten können. Er macht sich klein für uns. Jesus wächst in der Familie auf, 30 Jahre, völlig unscheinbar und baut langsam sein Reich auf. Es ist ein kleiner Anfang, auch ein Prozess. Die zweite Ankunft ist meine und deine Geburt. Wir kommen alle in einer Familie zur Welt, die mehr oder weniger heil ist, vielleicht sogar kaputt. Und trotzdem hat jeder von uns, von euch, Stärken entwickelt, besonders in den Schwierigkeiten, vielleicht sogar Traumata. Und die bringen wir auch mit. Und ich denke, keiner von uns wäre zu Jesus gekommen, wenn er nicht irgendwo einen Zerbruch erlebt hätte oder sein Leben in Frage gestellt hätte. Auch bei mir war das so. Bei mir war es auch so eine Frage, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und erst in dieser Not. Frage ist, ob diese Zerbrüche, die gehen ja von selbst nicht, die werden ja nicht von selber sofort geheilt. Es gibt schon, dass manche Menschen frei werden, auch von Süchten, von Bindungen. Aber oft ist es doch auch ein Prozess, ein Heilungsprozess. Die dritte Ankunft ist die, die Jesus, die stattfindet, eigentlich, wenn Jesus in meinem Leben ankommt. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt es auch Jesus, ich stehe vor Tür und klopfe an. Ich denke, jeder hier im Raum, nee, das weiß ich jetzt nicht, Entschuldigung, aber ich hoffe, dass jeder von euch diese Tür aufgemacht hat. Wenn nicht, dann wäre es höchste Zeit, da sind wir auch hinter, nach dem Gottesdienst auch bereit, wer noch Fragen hat dazu, dass wir darüber reden. Ich denke, es ist wichtig, sich darüber klar zu werden. Ich habe lange hin und her gemacht bei mir in meiner Jugend, in meiner Teenie-Zeit auch. Ich weiß einen festen Termin, wo ich das festgemacht habe, weil ich immer hin und her geeiert bin. Und das weiß ich bis heute. 1.5.86, da habe ich das festgemacht. Heißt nicht, dass Gott vorher nicht schon am Werk war, dass ich schon immer wieder gefragt habe und auch voll, aber wer unsicher ist, denke ich, ist wichtig, mal mit jemandem zu reden und es wirklich zu übergeben, sein Leben. Und wenn das geschieht, dann haben wir diese Erlösung, die Errettung. Aber das ist nur eine Seite der Medaille, von der wir hier viel hören. Die andere Seite der Medaille ist die Nachfolge. Und das nennt sich auch Jüngerschaft. Da geht es jetzt ums Eingemachte. Von meinem Trauzeugen Michael, ich war auch bei seiner Hochzeit, da ist man noch von der Predigt, immer noch, das ist jetzt wahrscheinlich 30 Jahre her oder mehr, noch Erinnerung, er hat da ein super Beispiel gebracht. So, also bei einer Hochzeit, da mache ich eine Verpflichtung, da mache ich eine Entscheidung, die ich treffe, aber da gebe ich mich hin mit Haut und Haar, aber das muss gelebt werden, jeden Tag. Also oft, zumindest in Honeymoon-Phase, da läuft alles gut, da ist es überhaupt kein Problem, aber irgendwann ist die auch zu Ende. Und das ist bei uns auch in der Nachfolge mit Jesus so. Und da kommt jetzt einfach das zum Tragen. Wo stehe ich und wo lasse ich auch Jesus Raum? Davon kommen wir später noch ein bisschen mehr. Also wir sind also unterwegs, fragt sich, aber wohin? Also es ist eine herausfordernde Sache, denke ich mir. Auf der einen Seite haben wir durch diese Lebensübergabe, dass wir Jesus unser Leben anvertrauen, die Errettung, die Erlösung. Aber Jesus sagt auch, und jetzt sagt er zu den Jüngern, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Also selbst wenn wir mal diese Entscheidung getroffen haben, das ist kein Ticket für den Himmel. Also auf der einen Seite ist eine Spannung drin, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite will Jesus auch Nachfolge. Weil Glaube ohne Werke, ohne dass sich was bei mir ändert, Glaube zeigt sich auch in dem, wie ich mich verhalte. Oder wie ich mich auch, wie viel Raum ich gebe auch Gott und wie ich mich von ihm verändern lasse. Die vierte Ankunft, die ich noch jetzt aufführen will, ist die Ankunft vor Gottes Thron. Da werden wir alle mal ankommen, alle Menschen. Wir wollen alle bei Jesus sein, aber Jesus zeigt uns auch, dass es einen Preis hat. Ja? Er sagt auch, wer mir nachfolgen will. Also Jesus drängt sich nicht auf. Und ich denke auch, wenn wir dieses Mal gemacht haben, diese Entscheidung getroffen haben, ist es trotzdem auch eine Frage, will ich ihm nachfolgen? Bin ich bereit, auch in den Tiefen? Zur Liebe gehört Freiheit. Das ist die absolute Grundlage für eine echte, tiefe Beziehung. Und ich denke, man kann die Bibel auch nur unter diesem Aspekt ganz verstehen. Oder eigentlich nicht. Beziehungen kann man nicht verstehen. Menschen, Frauen, Männer, man kann sie nicht wirklich verstehen. Je länger man zusammen ist, desto mehr hat man eine Vertrautheit, aber desto mehr tauchen auch neue Sachen auf, die man noch nicht versteht. Wir bewegen uns jetzt alle hier zwischen dieser dritten und vierten Ankunft. Und ich bin und ich bleibe ein Lernender, der aus der Vergebung lebt, jeden Tag. Interessanterweise hat Jesus seine Jünger auch nicht alleine ausgesandt. Also er hat sie mindestens zu zweit ausgeschickt. Und das zeigt einfach, wir brauchen auch ein Korrektiv, jeder von uns, wenn wir echte Jüngerschaft leben wollen. In The Chosen gibt es in einer Episode, da hat Jesus dann den Simon, den Zelot und Matthäus, den Zolleinnehmer, zusammen losgeschickt. Also die sind vom Charakter so unterschiedlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und vielleicht schickt uns Jesus auch manchmal Leute über den Weg, das heißt es bei der Arbeitsstelle, in der Familie oder wo auch immer, die uns so gegen den Strich gehen. Auch in der Familie, in der Ehe, in der Beziehung gibt es Sachen, wo man merkt, da reibt man sich, aber es ist total wichtig, dann auch daran zu lernen und daran zu reifen, aus der Vergebung zu leben und auch sein Ego zurückzunehmen. Ich möchte jeden ermutigen, ich habe jetzt auch jemanden, mit dem ich unterwegs bin, mit dem ich mich regelmäßig treffe, der auch nachfragen darf, wie geht's dir mit deiner Zeiteinteilung, wie geht's dir bei der Arbeit, mit deiner Ehe, mit deiner Zeit im Internet, mit deinen Finanzen. Also es ist total wichtig, wenn man wachsen will geistlich, dass man sich jemandem auch verantwortlich zeigt, dass man herausgefordert bleibt. Und da möchte ich euch ermutigen. Ich hatte zusätzlich auch noch, wo ich in meinen jungen Jahren, also zwischen 20 und 30, hatte ich auch einen Mentor. Ich komme aus Stuttgart und der war dort auch, der Rolf Brune, der Leiter der Navigatoren, den habe ich kennengelernt. Und es war so wertvoll, ihn regelmäßig zu treffen, wenn immer ich Fragen hatte, wenn ich Schwierigkeiten hatte, dass ich ihn anrufen konnte oder mit ihm treffen konnte. Er hat gar nicht so viel gesagt, er hat viel zugehört und hat mir einfach auch gute Ratschläge gegeben. Ich denke, es ist total wertvoll und wichtig, so jemanden zu finden. Und ich denke, auf der einen Seite kann sich jeder überlegen, wo könnte ich jemanden so finden, dem ich ein Mentor sein kann, weil ich weiter bin und da möchte ich mich auch zur Verfügung stellen. Und wo ist jemand, von dem ich lernen kann? Ich möchte mal zurückkommen auch zum sein Kreuz auf sich nehmen. Zur Maria. Wir haben ja schon gesagt, also ob sie wirklich, ob sie war bereit, wie wir vielleicht auch bereit sind am Anfang, wenn wir mit Jesus anfangen. Aber wir wissen auch nicht, was, wenn wir wüssten, was alles das bedeutet und auch umzukommt, dann würden wir es vielleicht gar nicht machen. Oder dann würden wir, ich denke, Gott mutet uns auch nicht alles zu, alles zu zeigen, genauso wie wir unterwegs sind mit Jesus und er uns zeigt die wunden Punkte oder die dunklen Zeiten. Wenn wir die alle auf einmal sehen würden, dann würden wir wahrscheinlich von der nächsten Brücke springen oder ich weiß es nicht. Dass Gott uns auch behutsam da oder manchmal auch weniger, aber dass er uns zeigt, was bei uns alles los ist. Die Maria ist mit ihm da durchgegangen, sei es jetzt durch diese Zeit der Schwangerschaft, in dem sie von allen verachtet wurde eine Zeit lang, wo keiner das verstanden hat, oder auch auf der Flucht und zuletzt auch unterm Kreuz. Das Gute ist, dass auch sie und wir nicht allein sind und dass es wichtig ist, dass wir Gott Raum geben in dem. Ich möchte am Ende noch zu der Johannesstelle nochmal zurückkommen mit dem Weizenkorn, dieses Ersterben. Als Körner, mein Nachname, hat mich auch angesprochen, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, was dieses Sterben heißt. Ich denke, im Vers 25 wird es ein bisschen deutlicher, wem sein eigenes Leben über alles geht. Im Griechischen steht bei Leben hier auch Psyche. Und Psyche zur damaligen Zeit im Kontext war das Zentrum des Willens, des Denkens und des Fühlens. Und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt. Bin ich bereit, es Jesus zu überlassen? Zu sehen, was er will? Mir da auch Zeit zu nehmen? Der Simon hat vorhin erwähnt, wir haben so viele Termine um Weihnachten, das stimmt ja auch. Jeder von uns, Feste und Gottesdienste, das ist alles wichtig. Aber wie viel Zeit haben wir wirklich auch in der Stille, auch alleine mit Jesus und mit dem Heiligen Geist? Maria und Jesus hatten sie sehr viel härter, denke ich, als wir. Aber sie hatten auch ein paar Vorteile. Sie hatten nicht so viel Ablenkung, nicht so viel Einflüsse. Sie hatten kein Internet, kein Smartphone, kein Fernseher, nicht so viel Ablenkung. Und das, denke ich, ist heute echt auch ein Problem. Ein großes Problem, dass wir deswegen auch nicht mehr diese Intimität mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist haben. Und ich denke, das ist auch eine Voraussetzung, dass wir uns da auch wirklich Zeit lassen, Raum nehmen. Dass wir auch jemanden haben, der uns da drauf anspricht, wie viel Zeit hast du, wie viel Zeit nimmst du dir. Dass wir da auch dranbleiben.